Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du ein Podcast-Interview mit Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender des Virchow-Bundes, zum aktuellen Ergebnis der Verhandlungen zwischen Kassenärztlichem Bundesverband und dem GKV-Spitzenverband zur Finanzierung der ambulanten Versorgung.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf heute im Podcast begrüßen Dr. Dirk Heinrich, der Vorsitzende des Virchow-Bundes. Dr. Heinrich, Sie waren schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Vielen Dank, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben. Und wir wollen sprechen über das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, das letzte Woche zum Ende gekommen ist. Und wir wollen sprechen über diese Verhandlungen. Es geht da um die Finanzierung der ambulanten Versorgung der kassenärztlichen Ärzte. Und ja, ich glaube, es ist so, dass viele Leute das gar nicht so richtig mitbekommen haben und auch gar nicht so die Tragweite mitbekommen haben von diesen Verhandlungsgesprächen. Vielleicht können Sie einmal erzählen, wer da miteinander verhandelt hat und was dabei herausgekommen ist.
Ja, sehr gerne. Erstmal einen schönen guten Tag wünsche ich erstmal. Was da jetzt verhandelt worden ist, der sogenannte Orientierungspunktwert. Das hat mit dem einheitlichen Bewertungsmaßstab zu tun, dem EBM, also dem Vergütungssystem der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, der ja nicht in Euro und Cent ausgewiesen ist, sondern in Punkten. Und diese Bewertung dieser Punkte, das ist eben der Orientierungspunktwert, der dann allerdings immer noch mal regional verändert werden kann. Deswegen heißt er auch nur Orientierungspunktwert. Der wird auf Bundesebene festgelegt, aber die einzelnen KVen auf Länderebene können in Verhandlungen dann mit den Landeskrankenkassen diesen Punktwert auch nochmal verändern. Das ist sehr selten, dass das passiert, aber in Hamburg zum Beispiel ist es der Fall. In Hamburg hat man irgendwann mal Besonderheiten der Stadt-KV, also teurere Mieten etc. dort eingepreist. Und deswegen ist der Punktwert dann in Hamburg ein bisschen anders als anderswo. Das sind kleine Unterschiede, aber es sind Unterschiede. Also dieser Orientierungspunktwert wird auf Bundesebene verhandelt zwischen der KBV, also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und dem GKV-Spitzenverband, also dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Das sind aber keine echten Verhandlungen, weil der Rahmen für diese Verhandlungen gesetzlich sehr eng und genau geregelt ist. Da gibt es klare Vorgaben, welche Dinge dort einfließen dürfen, welche nicht. Und gleichzeitig muss man dazu ja auch wissen, dass die Kassenärzte, heute Vertragsärzte genannt, also die Ärzte, die einen Vertrag mit den Krankenkassen haben, über die KVen, auch kein Streikrecht haben. Also insofern ist das nicht vergleichbar mit irgendwelchen Honorarverhandlungen, sag ich jetzt mal, der Pilotenvereinigung, wenn Cockpit da mit der Lufthansa verhandelt, dann können die einfach sagen, wir bleiben jetzt mit unseren Flugzeugen am Boden, wir kommen nicht zur Arbeit, und dann hat man natürlich ein anderes Druckmittel. Das haben die Ärztinnen und Ärzte nicht, und deswegen sind die Verhandlungen eben auch keine echten Verhandlungen, sondern jede Seite macht irgendwie ein Angebot. Und da fängt es dann schon an, oft sehr schräg zu werden, und dann kommt dann irgendein Ergebnis raus. Gleichzeitig muss man sich natürlich überlegen, was ist das, wenn die beiden sich nicht einigen können. Da gibt es auch einen Mechanismus, das ist der sogenannte erweiterte Bewertungsausschuss. Das ist also, wenn dieser Bewertungsausschuss, also diese Verhandlungen in Anführungszeichen, nicht zu einem Ergebnis kommen, dann gibt es einen unabhängigen Entscheider sozusagen, der dann im erweiterten Bewertungsausschuss den Vorsitz hat und die ausschlaggebende Stimme hat. Das sind eigentlich auch drei Leute, aber es ist eigentlich wurscht, die Stimme immer gleich ab. Das ist Herr Wasem, ein Gesundheitsökonom aus Essen, der wiederum vom Staat da eingesetzt wird. Also man einigt sich dann, aber der Staat spielt da auch eine Rolle. Das heißt, diese Person ist auch jetzt nicht irgendwie völlig unabhängig. Man merkt auch oft an diesen Entscheidungen, dass da, ich vermute mal, im Hintergrund Absprachen dann auch mit dem Ministerium erfolgen und so. Das heißt also, auch da kriegt man kein kein Entscheider sagt, nee, also in diesem Fall haben jetzt mal die eine Seite komplett recht mit ihren Argumenten und jetzt entscheiden wir für die und beim nächsten Mal andersrum. Sondern es ist immer auch so ein, ja, ich würde immer sagen, es ist ein fauler Kompromiss. Also man weiß eigentlich schon vorher, wenn die Angebote sehr weit auseinander liegen, das wird dann irgendwo in der Mitte sozusagen von diesem Entscheider dann geschieht sozusagen. Und das ist dann auch irgendwo schräg, weil es eben nicht sich nach objektiven Kriterien richtet. Auch dieser unabhängige Mensch im Wart- und Bewertungsausschuss hat dann wieder die Staatsfinanzen hinten im Hinterkopf und dann wird wieder nach anderen Kriterien entschieden, als eigentlich notwendigerweise und fairerweise eigentlich es gemacht werden müsste. Das ist der Mechanismus und deswegen ist der Mechanismus von vornherein leider so angelegt, dass meistens da keine wirklich guten Ergebnisse bei rauskommen.
Dr. Heinrich, könnten Sie nochmal die Position der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, mit der sie in diese Verhandlung gegangen ist, darstellen und natürlich auch gerne die Position des Spitzenverbandes der GKV, der GKVen, wobei ich mir schon vorstellen kann, mit welcher Position die in die Verhandlung gegangen sind. Mit welchen Positionen sind diese beiden Verhandlungspartner in die Verhandlung gegangen und was ist am Ende dabei rausgekommen?
Genau, die KBV ist mit einer Forderung von 5,52% in die Verhandlung gegangen und haben natürlich argumentiert über die Kostensteigerung, Inflation, MFA-Gehälter, die da einfließen müssen, Betriebskostensteigerung, Investitionskosten, Sachkosten, Energie, Mieten und so weiter. Und der GKV-Spitzverband hat doch sage und schreibe 1,06% angeboten. Wegen der angespannten Finanzlage, Beitragsstabilität und die Beitragszahler würden belastet und so weiter. Also das ist natürlich, das sind ja schon fast sachfremde Argumente, weil die Inflation in dem entsprechenden Zeitraum lag bei 2,2%. Die MFA-Gehälter, und dazu muss man immer wissen, dass in einer Praxis ungefähr 70% der Kosten MFA-Gehälter sind. Also die schlagen immer sehr stark durch. Die MFA-Gehälter sind um 6% gestiegen. Und die Aufwendungen auch nach dem Statista, also dem Bundesamt für Statistik, sind um 5,79% gestiegen. Also das sind schon Werte und dann sieht man sich an einem Angebot von 1,06% gegenüber. Das ist unseriös. Also so ein Angebot ist eigentlich unseriös. Und wenn man dann weiß, dass die Schiedsperson eben zwischen 5,52 KBV und 1,06 GKV Spitzenverband irgendwie entscheiden wird, dann wundert einen es nicht, wenn dann unten eben 2,8% rauskommt. Das ist komischerweise irgendwo da in der Mitte. Also da könnte man vielleicht auch KI einsetzen statt so einen Vermittler. Also das ist eine relativ simple Rechenart. Und das liegt dann eben deutlich unter dem, was eigentlich gebraucht wird. Ja. Und es gibt da ja schon noch objektive Kriterien. Also der Rohertrag, den auch das Statistische Bundesamt für die Praxen ja errechnet, der ist gesunken in den letzten Jahren. Das heißt, das, was aus der Praxis erlöst wird, ist um 6 oder 7% gesunken. Sodass alle Verbände gesagt haben, wir brauchen mindestens 7%. Da lag schon die KBV mit ihrer Forderung drunter. Und ich wundere mich auch so ein bisschen, die hätten auch ruhig 7% sagen können. Vielleicht wären ja dann 3,5 rausgekommen. Also in der Mitte irgendwie zwischen 1 und 7, irgendwie 3, noch was. Also ja, das macht einem unzufrieden. Das macht Ärztinnen und Ärzte sehr unzufrieden, dass wir seit Jahren eben die Beschlüsse am Ende eben deutlich unter dem liegen, was von Inflation, Gehaltssteigerung etc. eigentlich gebraucht wird.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass Ihr Verband auch ungefähr 7% gefordert hat?
Genau, wir hatten 7% gefordert. Das war unsere Forderung, mit der wir als die Ersten da auch rausgegangen sind. Aber es kamen 2,8 raus.
Wenn man die Pressemitteilungen liest, die es zu dieser Entscheidung, zu diesen Verhandlungen so gibt, dann fallen zum Beispiel Formulierungen wie, die Ärzteschaft hätte mit dieser Entscheidung, mit diesem Kompromiss Verantwortung übernommen. Wahrscheinlich Verantwortung, die sie vielleicht gar nicht so haben möchte. Könnte man aus diesem Finanzierungsmodell aus diesem Kompromiss ableiten, dass sozusagen auf dem Rücken der Ärzteschaft die fehlende Finanzierung des ambulanten Sektors ausgetragen wird?
Richtig, also das ist Verantwortung übernommen, das hat wahrscheinlich die KBV gesagt, weil wir sozusagen jetzt Rücksicht genommen haben auf die angespannte Finanzlage. Aber dazu muss man ja wissen, dass jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt auch noch alle budgetiert sind. Also wir haben ja sowieso eine Lage, wo wir sowieso vom Geld her begrenzt sind. Also das Budget steigt dann zwar um die 2,8%, aber es ist ja sowieso schon bei den Ärztinnen und Ärzten, gerade beim fachärztlichen Bereich, weil bei den Hausärzten soll die Budgetierung ja dann jetzt aufgehoben werden, sowieso schon eine angespannte Lage. Und gleichzeitig jammern die Krankenkassen über zu wenig Facharzttermine und Probleme, dass die Patienten nicht unterkommen. Ja, also mit Budgetierung und Abschlüssen von 2,8% wird die Lage der Termine höchstens schlimmer und nicht besser. Also da kann man ja dann jammern von Kassenseite aus, aber letztlich ist man selber daran schuld, dass es so ist.
Ja, also das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn die Konsequenzen aus dem Verhandlungsergebnis für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte?
Naja, dadurch, dass das jetzt schon mehrere Jahre so geht, dass die Abschlüsse immer darunter bleiben und sich gerade im fachärztlichen Bereich jetzt die Budgetierung auch nicht lockern wird, ist auch die Finanzlage bei den Praxen sehr angespannt. Man wird also das, was jetzt nicht an Geld reinkommt, muss man an anderer Stelle einsparen. Das kann man in Praxen, das hatte ich ja vorhin gesagt, 70% der Praxiskosten sind Personalkosten. Man wird also am ehesten am Personal einsparen müssen. Und wenn dann eben wieder eine halbe Stelle wegfällt, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass das Angebot der Praxis natürlich schlechter wird, weniger wird. Und man muss, und das ist zunehmend ja jetzt in allen Praxen auch der Fall, sich auch an die Budgetierung angleichen. Das heißt, auch da muss man schauen, dass man eben keine Leistungen mehr erbringt, die nicht bezahlt werden. Also wenn das Budget zu Ende ist, ist eben Schluss. Und auch das bedeutet eine Verknappung an Angebot. Weil nur so kann ich die Wirtschaftlichkeit meiner Praxis erhalten, indem ich eben gucke, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich wirklich auch einnehme und umsetzen kann. Und das war früher, war das damals noch vor 10 Jahren, haben viele Ärzte gesagt, naja, egal, der Patient braucht das jetzt, jetzt mache ich es halt. Und gut, das kann ich mir irgendwie leisten. Aber jetzt ist das eben so abgesunken, dass das nicht mehr geht. Und dann wird das Angebot weiter verknappt.
Wenn wir jetzt nochmal auf den stationären und auf den ambulanten Versorgungssektor schauen, dann bedeutet das doch auch, wenn wir eine weitere Verknappung mit diesem Verhandlungsergebnis erzielen im ambulanten Sektor, dass der Druck auf die stationären Strukturen, also sprich die Krankenhäuser, größer wird, oder? Also eigentlich wollen wir ja nicht, dass die Patientinnen und Patienten weiterhin die Notfallambulanzen verstopfen und das Krankenhaus aufsuchen, aber damit wird doch genau das passieren oder mehr passieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder?
Das ist ein Aspekt auf jeden Fall, aber der Vergleich ist insgesamt sehr interessant, weil im stationären Bereich, und jetzt muss man nochmal Hintergrund dazu sagen, 95% aller Fälle werden im ambulanten Bereich von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten abgearbeitet in diesem Land. Und der stationäre Bereich, der jammert dann über, wir gehen alle bald pleite, das ist ja das, was wir jeden Tag hören. Und da kippt man jetzt nochmal eben 5 Milliarden von oben rein, so zack, weg ist es. Ohne dass da in der Reform jetzt schon wirklich ja greifen würde. Das heißt, im stationären Bereich wird einfach Geld reingekippt, weil alle Angst haben vor dem sogenannten Wutbürger, dass irgendein Krankenhaus irgendwo pleite geht und dass dann der Landrat, der da zuständig ist, nicht mehr wiedergewählt wird. Aber im ambulanten Bereich dreht man lustig an der Pleiteschraube und sagt hier weniger, weniger, weniger. Das ist auch eine Systemungerechtigkeit, die wirklich zum Himmel stinkt, weil der stationäre Bereich da schlicht und ergreifend bevorzugt wird. Und Sie haben völlig recht, das wird ja noch schlimmer mit der Überinanspruchnahme des stationären Sektors. Wenn das Angebot weiter verknappt wird, werden noch mehr Leute in die Notaufnahmen rennen. Weil auf die Notfallreform warten wir ja auch, die ist ja seit Jahren irgendwo in der Schublade. Jetzt soll sie ja wieder rausgezogen werden zum Herbst und mal gucken, ob es dann unverändert rausgezogen wird oder jetzt nochmal irgendwie abgewandelt wird. Auch das ist dringend überfällig. Ne? Also wir brauchen natürlich eine Notfallreform, wir brauchen eine richtige Ambulantisierung. Das, was wir bisher machen, sind ja Tippelschrittchen in der Ambulantisierung von Leistungen. Und wir brauchen beides, damit überhaupt eine Krankenhausreform sinnhaftig sein kann, weil sowohl eine Veränderung bei den Notfällen, wenn es wirklich gelingt, die Bagatellfälle und alles, was wirklich nicht stationär oder im Krankenhaus in Notaufnahme gesehen wird, in die Ambulanz zurück, in die ambulanten Bereich zurückzuverlagern und gleichzeitig möglichst viele Leistungen, die noch stationär sind, ambulant zu erbringen. Das hat ja Einfluss auf Belegungszahlen und damit Abteilungsgrößen und Krankenhauszuschnitte, was wiederum in einer Krankenhausreform eher wichtige Faktoren sind. Also macht jetzt eine Krankenhausreform, ohne dass man die Notfallreform gemacht hat und ohne dass man umfassend ambulantisiert hat. Ich sage jetzt schon mal voraus, in 5 Jahren kann man die Krankenhausreform nochmal neu machen, weil sich dann ja wieder alles verändert hat. Also es ist nicht besonders sinnhaftig, was im Moment sich da abspielt.
Die Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte ist ja ein sehr hohes Gut und das ist ja auch was, was wir unbedingt beibehalten wollen. Aber wenn ich höre, wie Sie berichten von den Umständen der Verhandlungen, sodass da praktisch schon sehr, sehr stark eingeschränkte Verhandlungspunkte vorliegen und da eigentlich gar keine richtige Verhandlung stattfinden kann, dann frage ich mich, wie man das verbessern kann. Also auch an Sie als Vorsitzender des Virchow-Bundes, was wünschen Sie sich für Veränderungen diesbezüglich?
Ja, also braucht da sicher auch eine Reform und eine Renaissance der Selbstverwaltung. Selbstverwaltung ist ja etwas, was tatsächlich, Herr Wenner, der ehemalige Vorsitzende Richter am Bundessozialgericht, hat das sehr eindrucksvoll jetzt nochmal bei der 70-Jahr-Feier der KBV vorgetragen. Das ist Teil unserer Verfassung. Also diese Selbstverwaltung der Sozialsysteme ist nicht einfach so etwas, was man sich mal irgendwie ausgedacht hat, sondern es ist Teil unserer Verfassung. Das ist das ist verfassungsmäßige Rechte auch, die wir da haben. Und die sind eben für Patientinnen und Patienten gut. Und die sind aber auch eben für diejenigen, die in diesen Systemen arbeiten, gut, weil eben auch Unabhängigkeit ganz wichtig ist. Ne? Also das begründet sich auch aus der Unabhängigkeit von ärztlichen Entscheidungen. So, und das hat man aber in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren zunehmend hat der Staat gemeint, er muss da reinregieren und muss immer detailliertere Regelungen geben, weil Selbstverwaltung ist nicht schnell und Selbstverwaltung ist eben Selbstverwaltung und nicht jedes Ergebnis, was die Selbstverwaltung eben zeitigt, muss der Politik gefallen. Das ist eben das Wesen der Selbstverwaltung. Und dann immer einzugreifen mit neuen gesetzlichen Regelungen, die immer detaillierter der Selbstverwaltung die Freiheit nehmen und dazu gehören eben auch solche engen Regelungen für die Verhandlungen. Das zerstört am Ende Selbstverwaltung und dann ist sie nicht mehr lebbar und wird auch nicht mehr akzeptiert. Und das ist eine große Gefahr, weil dann muss der Staat es selber machen und jeder Staat, der versucht, Gesundheitswesen selbst zu machen, scheitert. Da brauchen wir nur nach England zu schauen oder nach Holland oder nach Schweden. Dann da warten sie dann halt ein Jahr auf fachärztliche Termine oder 1,5 Jahre. Und damit werden dann die Menschen in eine echte Zweiklassenmedizin gezwungen, weil diejenigen, die es privat bezahlen können, kaufen sich immer aus diesen Wartlisten heraus. Also das ist auch letztlich sehr, sehr kurzsichtig von Politik gedacht. Wir brauchen also eine Reform der Selbstverwaltung und wir brauchen die Freiheitsgrade zurück, die wir mal hatten. Das ist ja nicht so gewesen seit die 70 Jahre, die es jetzt von der KBV gibt. Sondern es war deutlich besser und hat besser funktioniert, als man eben mehr Freiheitsgrade hatte und die brauchen wir auch wieder zurück, weil Selbstverwaltung braucht diese Freiheit, um auch leben zu können. Und Staat muss dann auch akzeptieren, dass nicht alles, was die Selbstverwaltung macht, dem Staat gefallen muss. Das ist eben das Wesen von Selbstverwaltung. Dann brauche ich Fremdverwaltung, dann mache ich doch der Staat.
Gibt es unter den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen Fachgruppen, Berufsgruppen, die stärker profitieren oder stärker unter diesem Ergebnis der Verhandlungen leiden müssen oder ist das ungefähr gleich ausgeprägt?
Das kann man. Es ist natürlich für diejenigen, die in einer budgetierten Situation leben, das sind die Fachärzte, jetzt schlimmer als für diejenigen, die in einer unbudgetierten Situation leben, weil in einer unbudgetierten Situation könnte ich jetzt sagen, okay, dann gucke ich mir ein paar Patienten mehr an, dann kann ich da wieder Einnahmen generieren. Das ist sozusagen vielleicht dann auch ein bisschen kompensierbar. Aber für die Budgetierten ist das ja, gibt zwar auch, das Budget steigt zwar um 2,8%, aber da das zu wenig ist, wird das keinen Effekt haben darauf, dass mehr Facharzttermine zur Verfügung gestellt werden können, dass es kürzere Wartezeiten gibt, weniger Wartelisten gibt. Das wird nicht der Fall sein, sondern es wird eher noch schlimmer.
Ich kann mir vorstellen, dass viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen morgens in die Praxis gehen und abends wieder ausgespuckt werden, sozusagen. Und diese Verhandlungen, die im Hintergrund mehr oder weniger stattgefunden haben, gar nicht so mitbekommen haben, beziehungsweise die Tragweite auch gar nicht so verstanden haben. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern diese Verhandlungen gar nicht mitbekommen haben. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen, die das ja auch unbedingt wissen müssen, was in solchen Verhandlungen stattfindet, dass die das Bewusstsein nicht haben für solche Verhandlungen. Was wünschen Sie sich von uns ärztlichen Kollegen? Was können wir tun, um uns selber vielleicht ein bisschen mehr auch zu helfen in dieser Situation, in der wir stecken?
Ich glaube schon, Sie haben sicher recht, dass das nicht jeder im Detail mitbekommt und mitverfolgt, schon gar nicht in der Klinik. Aber ich glaube, es drückt sich in Stimmung aus. Also Ärztinnen und Ärzte kommen natürlich in Verbänden und bei Veranstaltungen, bei Fortbildungsveranstaltungen und so weiter, kommen ja zusammen. Und da wird ja geredet und gesprochen. Und auch was junge Ärztinnen und Ärzte eben mitnehmen aus solchen Begegnungen, ist die Stimmung. Sind jetzt die niedergelassenen Ärzte meiner Fachgruppe gut gestimmt oder sind sie negativ gestimmt? Und das beeinflusst natürlich auch Niederlassungswillen und mit welchem Interesse gucke ich auf den niedergelassenen Bereich. Und wenn die Stimmung eben schlecht ist und solche Ergebnisse machen die Stimmung schlecht, dann hat das eben Auswirkungen auf den Niederlassungswillen von den jungen Ärztinnen und Ärzten oder auch von jungen Niedergelassenen, die dann trübsinnig durch die Gegend gucken. Das ist ungünstig für das System, weil wir ja in eine Zeit reingehen, wo viele Ältere in Ruhestand gehen werden. Viele Praxen werden frei, müssten übernommen werden und das wird eben nicht mehr der Fall sein. Viele Praxen werden in Zukunft leer sein, werden nicht mehr da sein und damit verdichtet sich die Arbeit für alle anderen. Also deswegen brauchen wir ja auch wirklich richtige große Reformen, weil das wird so nicht mehr funktionieren. Und das macht es alles nur noch schlimmer. Und da die Reformen etliche Jahre ja brauchen, um zu greifen, wären jetzt eben vernünftige Abschlüsse als Soforthilfe und als Attraktivitätsprogramm für den niedergelassenen Bereich wichtig. Im Krankenhaus, wie gesagt, schüttet man die Milliarden oben rein, aber hier dreht man den Geldhahn zu. Das ist, glaube ich, ziemlich kurzsichtig und auch nicht schlau.
Ja, vielen Dank, Dr. Heinrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und über das Verhandlungsergebnis zwischen KBV und GKV-Spitzenverband zu diskutieren, beziehungsweise das ins rechte Licht zu rücken, die Bedeutung, den Stellenwert für die ambulante medizinische Versorgung und für die Ärzte in der ambulanten Versorgung. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.